Ja, und da sind wir bei Mats und
Moritz,
unserem Europapolitik-Podcast. Wir legen jetzt los
im Europawahlkampf. Es wird der beste, den es je gab. Da können sich alle anderen, auch Precht und Lanz, ganz warm anziehen.
Jetzt kommen wir.
Jetzt geht's los.
Genau, wir wollen nämlich jetzt loslegen im Europawahlkampf. Europa ist ja immer weit weg und deswegen wollen wir ein bisschen mehr Zeit haben, in einem Podcast auch mal über die Themen zu sprechen. Ich als Vorsitzender der FDP im Europäischen Parlament und du als unsere Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf. Und ja, herzlichen Glückwunsch, du bist Spitzenkandidatin der ALDE-Partei, unserer europäischen Partei.
War ganz toll und ging ganz schnell und ich bin der Meinung, wir sollten das jetzt in Zukunft immer so machen, vor allen Dingen bei der Vergabe von Mandaten. Ja, ich habe mich gefreut. Ich bin Spitzenkandidatin der FDP in Deutschland und die ALDE, also die europäischen Liberalen, fanden die Idee gut, auch mich zu ihrer Spitzenkandidatin zu machen. Das ist natürlich eine Ehre, aber ist wahrscheinlich auch meinem Alter geschuldet und meiner wahnsinnigen Lebenserfahrung natürlich und der politischen Erfahrung. Ja, und wir waren in Brüssel. Das war toll gemacht, fand ich. Es war gute Stimmung. Überhaupt ist gute Stimmung.
Jetzt kann der Wahlkampf kommen.
Eigentlich bin ich ja schon drin, seit 6. Januar. Nonstop. Also wenn ich nicht in Berlin bin, bin ich unterwegs. Und viele freuen sich, andere demonstrieren. Könnte nicht besser laufen.
Ja, wunderbar. Da macht Wahlkampf richtig Spaß und jetzt geht es ja auch so richtig los. Vielleicht starten wir da mal bei dem Thema Spitzenkandidaten, denn das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, worum es jetzt geht. Wir haben jetzt drei Spitzenkandidaten, also dich, die Valérie Heyer aus Frankreich und den Sandro Gozzi aus Italien. Also haben drei Spitzenkandidaten. Da fragen jetzt manche, warum haben wir drei? Aber bei uns kandidieren wenigstens alle drei auch fürs Europäische Parlament.
Ja, und genau das ist der Unterschied, weil die Spitzenkandidatin der CDU, die springt sozusagen von der Seite auf die Bühne. Sie kandidiert gar nicht fürs Parlament. Das ist ja auch anstrengend.
Für die, die nicht wissen, wer die Spitzenkandidatin der EVP ist, das ist Frau von der Leyen.
Ja, das war jetzt die Überraschung. Ich hätte jetzt gesagt, und jetzt raten wir alle mal. Genau, Ursula von der Leyen. Und sie ist ja auch letztes Mal, hat sie gar nicht kandidiert und kam ein bisschen wie Kai aus der Kiste oder so hinterm Vorhang vor und stand auf der Bühne. Das macht sie jetzt wieder. Und das wissen einige wahrscheinlich gar nicht, dass man das kann. Wir stellen uns dem Wahlkampf und damit auch der Konkurrenz anderer Parteien. Und so begegnet man sich wieder. Ich kenne sie ja aus Berlin. Sie war ja viele Jahre lang Verteidigungsministerin. Und insofern, sie ist dann, wir hatten einen Untersuchungsausschuss in Berlin, Berateraffäre. Sie ist dann schnell nach Brüssel. Und jetzt komme ich einfach mal hinterher.
Sehr gut. Sie wird dich nicht mehr los. Machen wir noch schnell die Runde voll. Die Spitzenkandidaten sonst von den Sozialdemokraten und Sozialisten ist es Nicolas Schmidt. Das ist der bisherige Kommissar für Soziales. Von dem hat man in den letzten Jahren auch wenig gehört. Aber jetzt ist er da der Kandidat. Und von den Grünen ist es auch eine Deutsche, nämlich Terry Reinke. Dann haben wir sie alle voll. Die kennt man vielleicht tatsächlich wirklich nicht so richtig. Aber schauen wir nochmal bei Frau von der Leyen. Das ging ja jetzt los.
Und natürlich noch Frau Barley.
Ja, aber die ist natürlich nur für der SPD.
Ah, okay. Die ist jetzt in Deutschland. Du warst jetzt gerade, du warst jetzt schon europäisch, du hast jetzt größer gedacht.
Ich habe jetzt schon, weißt du, ich habe schon wieder ganz europäisch gedacht.
Think big ist auch gut, ja.
Also insofern waren wir bei den europäischen Spitzenkandidaten. Aber springen wir nochmal zurück zu Frau von der Leyen. Das ist ja tatsächlich auch sehr, sehr spannend, denn ich glaube, das gab es noch nie, dass eine Kommissionspräsidentin, die wieder kandidiert, jetzt gleichzeitig im Prinzip auf der Anklagebank sitzt und nämlich verklagt wird vom Europäischen Parlament, das haben wir nämlich auch in der letzten Woche entschieden, dass tatsächlich wir vor den Europäischen Gerichtshof gehen und sagen, die 10 Milliarden Euro, die sie da freigegeben hat vor dem Gipfel im Dezember an Viktor Orban, damit der da einmal auf die Toilette gegangen ist.
Also für das Geld würde ich auch auf die Toilette gehen?
Ja, könnten wir auch, ja, würden wir machen.
Ich würde es auch mit dir teilen. Also nicht die Toilette, sondern die 10 Milliarden.
Die 10 Milliarden. 5 Milliarden für uns beide, aber nicht zusammen auf die Toilette.
Nein. Und wir wollen nicht gierig wirken.
Das wollen wir nicht. Aber vor allem haben wir, Spaß beiseite, gesagt, das geht so nicht.
Hat auch die eigene Partei mitgemacht, also die Konservativen im Parlament.
Das ist das wirklich Spannende. Selbst ihre eigenen Leute, die CDU, CSU und aber auch die EVP insgesamt, hat am Ende mitgestimmt. Fast einstimmig hat der Rechtsausschuss der dann immer über dieses Verfahren entscheiden muss, dass jetzt wirklich geklagt wird. Das hatte das Parlament ja auch schon im Plenum. Die Resolution hatte ich mitverhandelt, hatte das entschieden und jetzt dann gibt das immer das.
Das ist wirklich bei Juristen.
So, die haben das mit entschieden, weil die auch sagen, das geht eigentlich gar nicht. Die Rechtsstaatlichkeit ist was ganz, ganz Wichtiges für das Europäische Parlament. Da haben wir viel gekämpft, auch insbesondere was den Rechtsstaatsmechanismus, was Ungarn angeht. Und dass das einfach so freigegeben worden ist von Frau von der Leyen, das ist, glaube ich, schon echt ein Hammer. Und wir werden sehen, was der Europäische Gerichtshof sagt. Wahrscheinlich nicht in diesem Wahlkampf noch, denn da wissen wir auch, da dauern die Verfahren länger. Aber das ist schon ganz besonders, dass sie da mit dieser Hypothek auch in den Wahlkampf geht.
Ja, das ist das schon mal passiert? Gab es schon mal sowas?
Ich habe noch mal überlegt, in meiner alten, langen Erfahrung.
Ja, du bist jetzt so jung, aber jetzt auch mal, es gab ja schon das Europäische Parlament, lieber Moritz, bevor du auf der Welt warst.
Ja, aber ich, also mir ist es zumindest nicht bekannt, dass eine Kommissionspräsidentin, also das Europäische Parlament klagt manchmal gegen die Europäische Kommission, aber
nicht gegen
so,
die Chefin.
Ja, vor allem nicht jetzt so einer Frage, ja, und auch mitten ja hier im Wahlkampf letztendlich. Und das ist tatsächlich etwas, was schon besonders ist. Und
ja, vor allen Dingen, dass ihre eigenen Leute mitgemacht haben. Das müsste ja eigentlich in der EVP, zumindest von der deutscher Seite, gesagt werden, das können wir jetzt nicht machen.
Genau.
Was hat Herr Weber dazu gesagt?
Der Herr Weber hat auch mitgemacht. Ne? Und das ist vielleicht auch der tiefere Punkt, wo wir
jetzt
sehen
müssen. Müssen wir vielleicht sagen, wer Herr Weber ist?
Ja, stimmt, wir müssen das immer erklären. Ne? Die Europapolitiker kennt ja sonst wieder keiner. Herr Weber ist der Vorsitzende der EVP, also der Europäischen Volkspartei und der Fraktion, wo CDU und CSU Mitglied sind. Und der hat letztendlich gesagt, ja, übrigens, das ist der Stellvertreter von Markus Söder. Die mögen sich aber auch beide ja immer
nicht. Nee, die haben sich nicht so wirklich lieb.
Die haben sich nicht so lieb.
Ja,
aber
die Frage ist, wer
Der hat auch natürlich die von der Leyen nicht so furchtbar lieb, weil natürlich er ja eigentlich gerne, er war ja der Spitzenkandidat beim letzten Mal und der wäre gerne Kommissionschef geworden. Und dann kam Frau von der Leyen aus der Tüte, wie wir gerade schon besprochen
haben. Genau, hinten durch den Vorhang auf die Bühne.
Aber interessant ist ja auch, dass die EVP oder die CDU auch ein Wahlprogramm jetzt beschlossen haben, wo sie im Prinzip sagen, weniger Green Deal, weniger Bürokratie, mehr für die Wirtschaft tun. Und Frau von der Leyen hat eigentlich in den letzten 5 Jahren genau das Gegenteil gemacht.
Genau, nur Ameisen tätowiert, also derart ins Detail gegangen, dass man sich fragt, ob das ein Glücksgefühl auslöst, wenn man morgens ins Büro geht und abends nach Hause und sagt, boah, jetzt habe ich wieder 3 Regeln eingeführt. War es denn nicht mal so, dass geplant wurde, one in, one out, also zumindest ein Gesetz, wenn da was Neues kommt, gucken wir mal, ob es Gesetze gibt, auf die man verzichten kann. Das war aber nicht so.
Es war sogar geplant, one in, two out, also dass man tatsächlich mal weniger neue Regeln macht, aber im Moment ist die Kommission eher bei one out, five in. Ja, also wir kriegen im Moment fast 5-mal so viele neue wie Gesetze, wie wir abschaffen. Und insofern glaube ich wirklich, wenn man sich die Kommissionsleistung der letzten Jahre anschaut, dann hat sie vor allem viel neue Regulierungen geschaffen. Und ich war heute gerade wieder bei einem Edeka-Markt. Ich durfte ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast, dieses Aktion an der Kasse sitzen zu einem guten Zweck an der Kasse sitzen und die Dinge dann spenden. Und der Edeka-Markt-Inhaber,
wo warst du da?
Das war heute in Leichlingen.
Oh, wie toll, das würde ich auch gerne machen. Ich bewerbe mich jetzt sofort mal beim Edeka-Markt.
Wenn das Edeka jetzt hört, und jetzt haben wir auch so viel Schleichwerbung schon wieder
gemacht.
Ach so,
Entschuldigung.
Entschuldigung,
wir nehmen das zurück. Wir nehmen diesen großen, diese Genossenschaft.
Genau.
Diese ganz große, Entschuldigung, wir rollen uns sofort wieder ein.
Genau. Also auf jeden Fall hat der mir jetzt nochmal so erzählt aus seiner Erfahrung, was da alles noch wieder auch gekommen ist, wie das dann auch in der Praxis wirkt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir auch drauf schauen und was wir in diesem Wahlkampf auch deutlich machen. Europa ist so toll, aber wenn die Leute immer das Gefühl haben, es sind eigentlich nur neue Regulierungen und da kommt immer wieder neue Bürokratie aus Brüssel, dann haben wir, glaube ich, die große Gefahr, dass die Leute eher weniger Bock haben auf Europa.
Genau.
Und das ist ein
Problem. Und das entspricht ja auch nicht dem Gedanken, denn Europa wurde ja gegründet, unter anderem auch, um es den Menschen einfach zu machen und den Ländern einfacher zu machen. Woher kommt dieser Trieb, immer wieder was Neues zu regulieren? Wer erfindet das eigentlich? Wacht Ursula von der Leyen morgens auf und sagt, oh, da fällt mir gerade was ein? Oder gibt es Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die sagen, hey, Chefin, da müssen wir noch was regeln oder wie sieht das aus?
Also ich glaube, es ist generell so, dass in Europa zu viele das Gefühl haben, man muss alles regulieren. Dass dieser Gedanke auch, den wir vielleicht auch als Freie Demokraten gerne nach vorne bringen, dass wir sagen, Mensch, wir glauben erstmal, dass die Menschen ganz eigenverantwortlich über viele Dinge nachdenken können. Und erst wenn das nicht klappt, dann kann man mal überlegen, ob man da eine neue Regulierung einführt. Ich glaube, da gibt es viele in Brüssel. Ich sage auch immer manchmal, die Beamten, die sind da vielleicht auch einen Ticken zu weit weg.
Ja.
Und vielleicht müssen die auch mal so zu so einem inhabergeführten Genossenschaftsmarkt, wie ich das heute war, dass die mal sehen, was heißt das eigentlich in der Praxis. Da, glaube ich, ist das ein Riesenproblem von Frau von der Leyen, von der Kommission. Aber man muss ehrlich gesagt sagen, alleine kann Frau von der Leyen ja auch die ganze Bürokratie nicht schaffen, sondern sie braucht da immer den Rat zu, also die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament. Und da waren auch sicherlich viele dabei, die fleißig mitgemacht haben und die ein oder andere Regulierung in den letzten Jahren auch mit vorangebracht haben.
Und wo du das so erzählst, erinnere ich mich, dass hier den Namen nenne ich nicht, ein Schokoladier in der Stadt Düsseldorf, vor Jahren mich auch mal darauf aufmerksam machte, dass natürlich die Lebensmittel gekennzeichnet müssen, soweit so gut, damit man da nicht was in den Mund nimmt und vielleicht eine Allergie hat. Also das ist eigentlich noch mehr als ein Sehtest, wie jeder, der mal beim Augenarzt war, wo man irgendwann gefragt wird, geht es so besser oder so besser? Also man kann es nicht mehr lesen.
Ja.
Er muss es aber machen. Und er hat es eine Zeit lang mal so gemacht. Aber dann kamen die Kontrolleure der Stadt. Es wird nämlich dann kommunal kontrolliert. Die waren sehr emsig. Ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben und zwischenzeitlich die Kugeln aufgegessen haben. Das unterstelle ich ihnen nicht. Aber und er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann gab es ein Mitglied der Kommission, eine Kommissarin, die wurde auch angeschrieben daraufhin. Aber es hat sich nie mal bei ihm jemand blicken lassen, damit man das mal sieht, dass der jetzt nicht irgendwie eine Seeschule hat, sondern dass es der brauchte eine Ganztagsstelle, um nur das nachzuvollziehen, weil der ja ganz viele Produkte hat, damit diese europäischen Regeln eingehalten werden.
Ja. Und da will man, wenn man eigentlich von einem Schokoladier angeschrieben wird, da hat man doch, also ich hätte zumindest die Tendenz, dass ich dann da auf jeden Fall mal vorbeischaue.
Ja, aber unbedingt. Es ist nicht weit von Brüssel nach Düsseldorf. Man kann dort in der Nähe parken und es schmeckt hervorragend. Wie gesagt, wir geben hier nichts preis. Aber ich fand das bemerkenswert, weil das ist ja nur einer von vielen. Und es war rein zufällig, dass ich dort war und er mich eben ansprach. Ich musste dann selber mal nachgucken. Denn man könnte ja an so einer Schokoladentheke einen entsprechenden Ausweis machen, in unserem Pralinen ist, erstens, zweitens, drittens. Und die Leute sind ja sehfähig und dann wissen sie, okay, ich kaufe jetzt eine Kugel oder gib mir die Kugel. Und letzteres wollen wir natürlich nicht.
Aber wir wollen ja wir wollen ja nicht nur meckern und irgendwie sagen, Europa, Bürokratie und so weiter, sondern eigentlich erstmal müssen wir feststellen, ist Europa eigentlich das größte Entbürokratisierungsprojekt, was man sich vorstellen kann, weil wir natürlich aus 27 nationalen Regeln eine europäische Regelung machen. Das ist erstmal, finde ich, darf man immer nie vergessen, wenn
man sich darüber aufregt. Das kann man sich vor allen Dingen gar nicht vorstellen. Jetzt bist du deutlich jünger als ich, natürlich nur unwesentlich jünger als ich.
Sehr unwesentlich.
Genau, aber du hast natürlich völlig recht, dass die Länder sich anpassen in den Regelungen, dass keine Grenzen mehr da sind, im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos. Das ist grundsätzlich einfach was ganz Tolles. Und wir sollten eben auch jetzt nicht verfallen, alles doof.
Ja.
Ich glaube, wenn man Europa liebt und will, dass es so bleibt, im Positiven muss man halt das, was störend ist, reduzieren. Aber es ist fast ein Wunder, dass es gelungen ist, diese Staaten an einen Tisch zu bringen.
Ja.
Und du bist jetzt schon seit 5 Jahren in Brüssel. Ich fand das, wenn ich dann da bin und sehe die vor allen Dingen auch sehr viele junge Menschen und diese vielen Sprachen und dieses völlig Vertraute, das ist schon was ganz, ganz, ganz Bemerkenswertes.
Man kann es vielleicht so sagen, es ist ein, jetzt hast du über Schokolade gesprochen, aber ich denke immer, es ist gut, dass wir mittlerweile eher über die Inhaltsstoffe von Senf diskutieren in Brüssel, als sich noch wie im Jahrhundert davor mit Senfgas zu beschießen. Ja? Oder dass wir mittlerweile...
Das darfst nur du sagen, ich würde das nie sagen, weil diese Art militärische Vergleiche verbieten sich.
Ja, genau.
Genau deswegen mit der Kugel, die man sich möglicherweise gibt, habe ich nicht gesagt, es war ja auch eine Schokoladenkugel.
Sonst schreit hier direkt wieder der nächste Kriegstreiber.
Genau.
Aber ich bringe dann einfach direkt den nächsten Vergleich. Oder dass wir junge Studierende mittlerweile mit dem Erasmus-Semester nach Frankreich schicken und nicht mehr junge Soldaten. Also ich glaube, das ist für uns klar und für uns Liberale auch klar. Das ist eine Riesenerrungenschaft. Aber ich finde, wenn man Europa dann was Gutes tun will und dieses Projekt verteidigen will, dann muss man auch noch überlegen, wie kann man denn dann die eine Regulierung, nicht mehr die 27 nationalen, sondern wie kann man denn die europäische Regulierung besser machen, dass sie eben weniger bürokratisch ist, damit man genau weniger diesen Bürokratie aus Brüssel Frust hat. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe.
Es gibt ja auch eine tolle Nachricht. Ich erinnere mich, wie die Roaming-Gebühr innerhalb dieser europäischen Staaten abgeschafft wurde. Das war ja mega geradezu, dass man eben nicht, wenn man von Deutschland in die Niederlande fährt oder in den Nachbarstaat, dass man dann diese entsprechend hohen Gebühren bezahlen muss, dass das jetzt EU-Status ist. Und das finde ich geradezu grandios, denn da gab es ja auch zum Teil großes Erwachen. Das Erwachen gibt es übrigens, wenn man von Deutschland nach Italien fährt und man passiert die Schweiz. Dann hat man nämlich eine Lücke in diesem System. Und wenn man in der Schweiz ganz normal telefoniert mit seinem Handy, dann hat man richtig Freude, weil plötzlich auf der Rechnung steht 87 Euro, weil man vergessen hat, dass es da eine Lücke gibt. Und das wäre natürlich schön, auch unter dem Gesichtspunkt Schengen, also freie Fahrt, dass die Schweiz da vielleicht auch mal einsteigt.
Ja, wir haben im Moment wieder Verhandlungen mit der Schweiz. Also die sind ja immer so halb mit dabei. Ich bin ehrlich gesagt mir gar nicht sicher, ob sie bei dem Roaming auch irgendwie mit dabei sind. Aber ich habe noch eine viel bessere Nachricht. Weil es ist ja so, dass wenn du nach Holland fährst und dann nach Hause telefonierst zu deinen Kindern oder Enkeln, dann war das ja mit dem Roaming quasi umsonst. Aber es ist immer noch so, dass wenn du quasi die niederländische Nummer dann anrufst, deinen Vermieter vom Ferienhaus oder so, dann zahlst du ja immer noch. Und hier ist die gute Nachricht, ab 2030 machen wir auch damit Schluss. Das hat das Europäische Parlament, übrigens ein liberaler Berichterstatter, mein rumänischer Kollege, haben das jetzt verhandelt, haben wir kurz jetzt vor der Wahl noch beschlossen. Das heißt auch da wieder etwas, wo wir es konkret einfacher machen. Ich finde, wenn wir mehr solche Sachen beschließen würden, dann, glaube ich, sagen auch viele, Mensch, cool,
ja,
super, dass wir das
haben.
Genau,
weil man dann den Grenzübertritt auch gar nicht mehr registriert, sondern es ist völlig so wie man, wenn man vor 30 Jahren noch die ersten Autotelefone hatte, die, mit denen man nicht nur jemand erschlagen konnte, so groß und schwer waren sie, sondern man konnte von dort aus anrufen, aber nicht angerufen werden, weil man musste die richtige Vorwahl erwischen. Also wenn du jetzt nach Solingen fährst, dann muss man, ist man noch im Düsseldorfer Raum oder ist man schon im Nachbarort? Und das war natürlich ein Wahnsinn. Und das zeigt aber, wenn man will, kann man eben das Leben wirklich erleichtern. Und das sollte der Maßstab sein.
Ja, absolut. Vielleicht noch zwei Vorschläge, was wir sonst noch machen würden, um Europa unbürokratischer zu machen. Einmal, du hast schon angesprochen, one in, two out, also dass wir einfach Gesetzgebung auch wieder wegnehmen, dass man sich auch mal nicht nur schaut, wo können wir neue Gesetzgebung schaffen, sondern welche hat sich vielleicht auch überlebt, welche kann man wieder wegnehmen. Oder was mir viele berichten ist, dass wir teilweise Dinge dreimal abfragen. Da fragen dann drei verschiedene Stellen genau die gleichen Daten ab. Dass man sich da mal das anschaut und schaut, wo passt denn da eigentlich welche Regulierung noch zueinander, dass man das vielleicht reduziert. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man bei den ganzen Gesetzgebungen mal darauf achtet, dass man die Kleinen nicht überlastet. Das ist immer das.
Ja, genau.
Die Großen sitzen immer in Brüssel und wissen dann schon, wie sie das alles umsetzen sollen. Und dann dein Chocolatier als Beispiel oder andere kleine mittelständische Unternehmen, die haben da riesen Probleme. Frau von der Leyen hat
massiv. Richtig massiv.
Frau von der Leyen hat dafür jetzt einen Beauftragten geschaffen für kleine und mittelständische Unternehmen.
Jetzt 80 Tage vor der Wahl.
80 Tage vor der Wahl.
Ja, das ist
und Beauftragten, da freuen sich die Unternehmen, ne, dass sie da mal so einen Beauftragten haben. Mhm. Ich glaube, die hätten gerne ein bisschen weniger Regulierung gehabt. Und vor allem, das Lustige ist ja auch noch, es ist ein CDU-Abgeordneter, der quasi jetzt nicht mehr auf die Liste gekommen ist. Also ich sag mal so, Beauftragter für mittelständische Unternehmen ist für CDU-Politiker gut, aber ich glaube, für unsere mittelständischen Unternehmen vielleicht
Ich glaube, die haben auch gar keine Lust auf so jemand. Ich glaube, die wollen einfach, entfesselt werden.
Genau. Die wollen nicht, dass da noch irgend so ein Beauftragter kommt, sondern die wollen, glaube ich, einfach, dass sie ihre Arbeit machen können.
Und es ist immer das Erste. Ich habe heute Nachmittag, bevor wir uns jetzt getroffen haben, saß ich mit 50 Unternehmerinnen zusammen in Berlin. Und die erste Frage war, neben der Freude darüber, was Europa grundsätzlich ist, dass es das größte Friedensprojekt der Menschheit ist, dass es uns Sicherheit gebracht hat, was du vorhin gesagt hast, dass wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die haben als Erstes, als es kritischer wurde, genau darüber gesprochen. Aktenberge, meterhohe Reglementierung, die man auch, selbst wenn man Lust darauf hätte, gar nicht mehr durchforstet und damit immer mit einem Bein juristisch gesehen ein Problem bekommt.
Ja.
Und die auch gewisse Probleme mit einkalkulieren, weil sie es gar nicht mehr nachvollziehen können.
Und das ist ja eigentlich ein Riesenproblem, wenn wir im Prinzip das alles nur noch für diese Bürokratie machen, statt dass es wirklich effizient uns weiterhilft oder dass das jemand auch überschauen kann, was man da geregelt hat. Das ist, glaube ich.
Also für die, die in meinem Alter sind, die haben noch das Kursbuch der Deutschen Bahn gekannt. Mhm. Das war ganz großes Kino. Und wer das beherrscht hat, der hat es wirklich verstanden. Die meisten haben es nicht beherrscht. Aber das Kursbuch der Deutschen Bahn war intellektuell wirklich so. Und genau dieses Kursbuch in dieser Form wollen wir in Europa nicht mehr haben. Sondern ich glaube, da ist eine große Chance. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, Moritz, dass es Länder gibt, die das nicht wollen.
Ich glaube nicht, dass das so ist, dass das jetzt einzelne Länder sagen, wir wollen mehr Bürokratie. Mhm. Ich glaube, es ist so, dass dadurch, dass man versucht, so diese unterschiedlichen Kompromisse zu finden, das zusammenzubringen, macht man es oft immer komplizierter. Und da müsste man vielleicht auch an der anderen Stelle, ein oder anderen Stelle sagen, wenn das so schwierig jetzt ist,
so, zum dass Beispiel jeder bei der, so ein
Giveaway, so ein bisschen, so ein jeder kriegt so ein bisschen was, wie dann jetzt bei der Lieferkettengesetzgebung.
Mit der Verpackung wiederum für Italien.
Genau, das ist ja sozusagen, es gab genügend Länder, die gesagt haben, Lieferkette finden wir eigentlich kritisch. Und Frau von der Leyen und ihre Kommission haben gesagt, das müssen wir jetzt durchbekommen. Und die belgische Ratspräsidentschaft hat gesagt, das müssen wir durchbekommen. Und dann hat man jetzt das durchbekommen, indem am Ende Italien was bei der Verpackungsverordnung bekommen hat und dann bei der Lieferkette zugestimmt hat. Und ich glaube, das ist jetzt nicht, dass Italien sagt, wir wollen da mehr Bürokratie, aber es ist halt dadurch,
so ist das
am
Leben
Ende
eben.
Kommt da was zusammen. Mhm. Mensch. Aber die gute Nachricht ist ja, mehr Liberale, da sieht man jetzt schon, wir haben einen kleinen Erfolg gehabt. Wir haben zumindest die Lieferkettengesetzgebung ist auch sehr viel unbürokratischer geworden schon, weil wir da als FDP dagegen
Und ich finde das sogar
einen
großen Erfolg. Das ist jetzt nicht 100%, aber dafür, dass wir nicht 100% der Stimmen haben, haben wir es deutlich entschärft. Und ich glaube, das sollte man auch dann mal klar machen. Und das werden auch die Unternehmen merken, dass es eben was macht, wenn Liberale mit dabei sitzen.
Und wenn wir vor allem noch mehr Liberale werden,
nach der
Europawahl im Europäischen Parlament, dann können wir von vornherein dafür sorgen, dass auch aus dem Europäischen Parlament vernünftigere Lösungen gemacht werden. Denn wir sind ja nicht gegen Menschenrechte, wir hatten ja gute Vorschläge gemacht, zum Beispiel, dass es gewisse Standards gibt, auf die sich man in der Branche einigt und dann ist man nicht mehr haftbar entlang
der ganzen Lieferkette.
Bei der Lieferkette.
Klar, dass Unternehmen auch Verantwortung haben, wenn sie in anderen Ländern produzieren,
das ist klar.
Standards zu halten und Leute nicht auszubeuten, die etwas herstellen, was bei uns wieder verkauft wird.
Genau, aber das muss man so machen, dass die Unternehmen das einfach umsetzen können und dass sie nicht haftbar sind auf der ganzen Welt, weil sie dann vielleicht aus gewissen Risikogebieten sich einfach eher zurückziehen und dann da gar nicht mehr handeln, dann geht da vielleicht China hin, dann ist für uns nichts gewonnen, für Menschenrechte nichts gewonnen, aber unsere Wirtschaft ist zusätzlich nochmal belastet und die Chinesen freuen sich einen Ast ab. Das kann eigentlich nicht unsere Politik sein und da wäre es gut, wenn wir zum Beispiel Liberale hätten, die im Europäischen Parlament, die Svenja hat da zum Beispiel sehr gekämpft, dass wir das von vornherein auch durchsetzen können, dass wir da praxismögliche oder praxistaugliche Regelungen bekommen.
Ne? Ja, und Svenja Hahn ist unsere Kollegin, die auch kämpft wie eine Löwin. Mhm. Und das ist in der Tat so, wenn man diese Regelungen entspannter bzw. weniger haben will, braucht man mehr Liberale.
Genau.
Das ist ja auch gar nicht schwer, weil das ist ja nur eine Stimme. Auf einem riesen Wahlzettel, da kann man fast einen Tisch mit einpacken.
Ja.
Das Interessante ist nur, das obere Drittel ist interessant.
Genau.
Und da steht die FDP und da stehen unsere Namen.
Genau.
Also man braucht nur wenige Sekunden und schon sieht man uns.
Und dann findet man das auch ganz schnell, wenn man einfach nach dem längsten Namen sucht.
Ja, das sagst du jetzt. Der längste Name im Programm ist der Strack-Zimmermann. Oh, das reimt sich, das ist ja geradezu unglaublich. Den findet man und dann kommen eben die Namen von Svenja und dir und von Andi und Jan-Christoph. Also insofern kann man das sehr gut sehen. Man braucht also, es ist relativ einfach. Man wählt keine Koalition, man panaschiert nicht und kumuliert.
Es ist eigentlich ganz einfach.
Es ist wie, wenn man einen Klassensprecher oder eine Klassensprecherin, wir wollen korrekt bleiben, wählt.
Ja.
Da hat man auch nur eine Stimme.
Genau.
So.
Also wir können einen ganz objektiven Wahlhinweis geben, einfach Freie Demokraten wählen. Ne?
Ganz einfach, und das war der Wahlblock. Normal gibt es da bei Langnese Eiscreme-Konfekt. Okay. Das ist jetzt schwierig zu transportieren, aber ich finde, es ist einfach erklärt. Und wenn jetzt noch Nachfragen sind, dann geben wir gerne Auskunft.
Genau, man kann sich bei uns melden.
Vor allem bei Moritz natürlich.
Bei uns beiden und insgesamt.
Okay, gut, es war mal ein Versuch wert.
Aber vielleicht an der Stelle mal, weil wir ja jetzt mit unserem Podcast die erste Folge haben, so ein bisschen auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was wir so jetzt noch vorhaben. Erstens, wir wollen uns, wir haben jetzt mal so ein bisschen über Spitzenkandidaten und auch von der Leyen und Bürokratie gesprochen. Wir wollen uns immer so ein bisschen ein Thema vornehmen im Podcast, aber dann springen wir zu unserer nächsten Kategorie, weil jeder Podcast braucht ja Kategorien.
Ja.
Das ist ja wichtig.
Ich glaube, es gibt auch eine Kategorie Lästern oder so.
Zum Beispiel.
Ja, okay, die haben wir.
Die haben wir jetzt so ein bisschen, die heißt bei uns ein bisschen anders, weil unser Podcast heißt ja Mats und Moritz. Und für den, der noch nicht die Analogie gefunden hat, der kommt jetzt vielleicht drauf, denn es gibt den Streich des Podcasts.
Genau.
Und da habe ich was mitgebracht. Vielleicht bringst du beim nächsten Mal einen Streich mit.
Ja, das ist schon eine Herausforderung hier. Ich merke das schon. Also Moritz, haus raus.
Ich haus raus. Nein, aber tatsächlich Spaß beiseite. Aber unter der Streich-Kategorie, da gibt es so ein bisschen was Skurriles, was uns gewundert hat oder wo wir jemanden einen Streich gespielt haben. Aber hier hat es mich echt schon aus den Socken gehauen. Er hat nämlich eine Abstimmung im Europäischen Parlament, wo ich bei der Haushaltspolitik beantragt habe, dass wir die Terrorfinanzierung einstellen. Also die EU finanziert nicht direkt Terror, aber wir wissen eben unmittelbar durch die Unterstützung auch, die wir Gelder geben an Palästina, ist auch
also
nicht
an die UNRWA,
UNRWA oder an die Palästinenserbehörde, die ja auch zum Beispiel einen Märtyrerfonds hat, also sozusagen die Angehörigen von Terroristen, die ums Leben gekommen sind, dann finanziert. Also umso mehr man tötet, umso mehr kriegt man am Ende Geld. Das ist natürlich etwas, was wir nicht unterstützen können. Und da stärkere Konditionen zu setzen und zu sagen, das geht nicht, und in dem Bereich Empfänger aus der Region müssen quasi deutlich machen, dass sie nicht antisemitisch sind, dass sie das Existenzrecht des Staates Israel akzeptieren. Das haben wir beantragt. Da kann man ja dafür oder dagegen sein.
Ja.
Ich finde, man muss eher dafür sein.
Absolut.
Weil wir müssen als Deutsche, glaube ich, Staatsräson und so weiter, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Ich glaube, der Konflikt ist schwierig, ist alles schwierig. Aber dass da dann am Ende SPD, Grüne, Abgeordnete, Volt, alle möglichen dagegen gestimmt haben und als wir das einfach mal transparent und öffentlich gemacht haben, sich dann furchtbar aufgeregt haben, über uns, über die FDP, das sei eine böse Kampagne. Das hat mich schon sehr echt gewundert, weil wir diese Änderungsanträge ja gemeinsam gestellt haben, als FDP zusammen, aber auch mit CDU-Abgeordneten waren dabei, CSU-Abgeordnete dabei, es waren aus den europäischen Sozialdemokraten jeder dabei. Und ich hatte auch grüne Abgeordnete gefragt und auch Volt gefragt, ob sie mit unterzeichnen wollen, diese Änderungsanträge wollten sie nicht, aber dann haben sie sich furchtbar aufgeregt, dass es eine Kampagne sei. Und ich finde schon, wenn man so überparteilich daran geht, dann ist es ja keine Kampagne. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es im Wahlkampf so unglaublich ein Riesenthema ist, wenn man sich klar positioniert und
dazu
für Israel
gehört Mut dazu,
streitet.
Sich klar zu positionieren. Und wir wissen auch, dass das Geld, es werden ja auch Schulbücher gedruckt für die Kinder, dass sie lesen und schreiben lernen. Und wo eben auch explizit aufgefallen ist, dass in diesen Schulbüchern den Kindern in dem Gazastreifen gelehrt wird, dass das große Ziel ist, Israelis umzubringen und das Land Israel von der Landkarte zu streichen.
Ja.
Also das heißt, man kann, wenn man Geld gibt, aus gutem Grund ja auch mal nachfassen, was passiert mit dem Geld. Da braucht man sich nur so ein Buch anzugucken und spätestens dann, wenn man es auch sieht, also nicht nur vom Hören sehen, sagen, was läuft hier.
Ja.
Und ich glaube, dass wir grundsätzlich, dass wir Menschen helfen und dass gerade der Gazastreifen hätte auch ein zweites Singapur werden können. Israel hat den Gazastreifen verlassen, hat dort auch ein Interesse daran, dass die Menschen dort in Ruhe und Frieden leben. Und wenn man sieht, was mit dem Geld passiert ist, mit einem Großteil des Geldes, finde ich, ist es nur legitim nachzufragen, was passiert damit und dass es so nicht weitergeht.
Genau.
Und das ist nicht inhuman, sondern das ist der Situation geschuldet, dass es einfach zum großen Teil fremd genutzt wurde.
Ja, und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wir wollen alle, dass Frieden in dieser Region herrscht, am besten mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Aber das geht eben nur, wenn wir auch irgendwann aufhören, noch zusätzlich den Terror noch anzufachen, wenn wir zusätzlich die Extreme auf beiden Seiten immer noch stärken. Ich muss ja auch sagen, auch die israelische Regierung macht nicht alles richtig.
Nein, das ist ein
Siedlungspolitik und anderes, das kann man sicherlich auch anschauen. Aber das Existenzrecht des Staates Israel, dass wir da ganz klar an der Seite stehen müssen, das finde ich, darf eigentlich auch nicht diskutiert oder in Frage gestellt werden in Deutschland.
Ja, und ich glaube, dass Hilfsbereitschaft ist das eine und das machen wir, das ist auch richtig. Aber es ist immer gepaart mit Naivität, nach dem Motto, das kann jetzt nicht sein, was gerade passiert. Und dann wird weggeguckt, weil das irgendwie nicht ins Weltbild passt. Und ich glaube, dass wir ernst genommen werden oder ernster genommen werden, wenn wir sagen, wir unterstützen, wo wir können. Mhm. Aber wir gucken auch genau hin, was passiert mit dem Geld.
Genau, absolut. Dann haben wir den Streich sozusagen an der Stelle, ich würde sagen, hier nicht auf Palästina bezogen, sondern auf die SPD und Grünen, die da gesagt haben, es sei eine böse Kampagne bezogen, weil sonst gibt es ja auch direkt wieder den Nächsten, der sich aufregt.
Nein, es war jetzt eindeutig, dass man es hätte überparteilich machen können.
Genau.
Und Rot und Grün das jetzt inszeniert haben als Kampagne unsererseits.
Genau.
Ich finde, wir sollten bei allem Wahlkampf, dass man sich unterschiedlich aufstellt und auch zeigt, was man anders und besser machen würde, bei diesen großen Themen, die ja die ganze Welt berührt.
Genau.
Und das schlägt letztlich, dann kommen auch Probleme wieder bei uns an.
Absolut.
Dass man da in dem Moment größer denkt und eben nicht parteipolitisch denkt. Das wünsche ich mir, weil ich glaube, dass das, gibt noch genug andere Themen, wo wir diskutieren können.
Und das ist normalerweise auch im Europäischen Parlament wirklich so, dass man sehr über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten kann. Das ist eigentlich, das kann ich dir schon mal, du kennst den Bundestag, da hast du diese Woche auch,
immer Bewegung.
Also ich sag mal nur so, was da heute oder diese Woche von der SPD so in deine Richtung geschleudert wurde im Europäischen Parlament, arbeiten wir eigentlich in der Regel auch über Parteigrenzen hinweg gut zusammen, um gute Kompromisse zu finden für Europa. Man muss ja dann irgendwie bei den vielen verschiedenen Ländern zusammenkommen und dann muss man manchmal auch sagen, da arbeite ich mal hier, da finde ich einen guten Kompromiss mit einem Sozialdemokraten oder mit einem Konservativen oder mit einem Grünen.
Weil es eben um das Thema geht
und es
nicht
geht
darum,
um die Sache.
Irgendeinem eins zwischen die Augen zu hauen, weil man gerade schlechte Laune hat.
Genau.
Du hast völlig recht und deswegen bin ich sehr gespannt, weil es natürlich was völlig anderes ist, aber eben man inhaltlich sehr gut vorankommt.
Ja. Wir wollen in unserem Podcast auch noch immer auf ein Land schauen. Und hast du eine Idee, wo wir jetzt hinschauen wollen? Oder hast du einen Vorschlag?
Vielleicht sollten wir es nach Alphabet machen, damit wir keins vergessen.
Das könnten wir natürlich machen. Ich weiß ja nicht, wo wir dann anfangen müssten. Ich hätte aber auf jeden Fall ein Land, was ich mitgebracht hätte.
Ja.
Portugal.
Okay.
Denn da war jetzt wieder Parlamentswahl.
Stimmt.
Und da ist ja...
Da tut sich einiges, was beunruhigt.
Absolut. Denn da ist die Chega-Partei, das ist wirklich deren deren AfD, die ist sehr, sehr stark geworden. Und jetzt gibt es gar nicht so eine richtige Mehrheit. Da gab es ja bislang eine linke Regierung oder eine sozialdemokratische Regierung. Jetzt sind die Konservativen vorne. Unsere liberale Partei übrigens hat auch ein bisschen zugelegt, ist im Parlament wieder vertreten. Das ist eine super Nachricht. Aber eben die Rechtsextremen besonders stark. Und das gibt einem wirklich zu denken, vielleicht auch Richtung Europawahl.
Ja, und das ist ja kein Einzelfall. Und wir haben das seit Jahren beobachtet in Frankreich und haben immer geglaubt, das passiert nur da. Und man merkt diese Ausschläge.
Ja.
Und das muss uns zutiefst beunruhigen, weil das bedeutet, dass möglicherweise mehr Stimmen nach Europa kommen, die eigentlich Europa abschaffen wollen.
Genau.
In der Form. Wir wissen ja auch von der AfD, dass ganz deutlich gesagt wird, letztlich von der Chefin der AfD, sie wolle, dass Deutschland aus der EU rausgeht.
Ja.
Und man braucht ja nur nach Großbritannien schauen, was das bedeutet. Für Deutschland wäre das neben dem Friedensprojekt eine volkswirtschaftliche Superkatastrophe.
Absolut.
Und ich glaube, dass wir den Menschen, die damit liebäugeln, mal anders zu wählen, weil man den etablierten Parteien vielleicht irgendwie einen dicken Hals hat, dass sie auf dem Ast, den Ast absägen, auf dem sie sitzen.
Absolut.
Da. Und ich meine, wer lädt jemand ein, der freiwillig oder gleichzeitig in deinem Wohnzimmer sitzt und dir den Sofa unterm Hintern anzündet?
Ja.
Macht man eigentlich eher nicht. Und wir müssen jetzt erklären, dass jeder, der die AfD diesbezüglich wählt, der dafür sorgt, dass du Deutschland einen riesen volkswirtschaftlichen Schaden nimmt.
Dass das Sofa brennt.
Es brennt nicht nur das Sofa, es wird nach Sekunden die ganze Hütte brennen. Ja. Und dann haben wir das, was wir eben nicht mehr wollten, Nationalismus. Und das hat ja nichts mit einem gesunden Patriotismus zu tun.
Ja.
Dass man sein Land auch in Europa natürlich besonders nahe ist, Sprache, Kultur. Sondern dass die Nationalisten, das ist ja das, die Endgeschichte letztlich, wenn viele nationalistische Vertreter ihrer Länder da sind, dass sie sich am Ende wieder die Köpfe einschlagen.
Das stimmt. Und wir haben die meisten Prognosen sagen, die Rechten werden relativ stark werden bei der Europawahl. Die zwei, die haben ja zwei rechte Fraktionen, die können sich also auch nicht auf eine einigen. Ich glaube, unsere Lösung muss sein, möglichst viele Menschen zu überzeugen. Ja,
ja, also wir sind ja mehr, wir müssen sie zur Wahl bringen.
Genau.
Müssen. Klar, man kommt, Leute, 9. Juni.
Dass man nicht
kann
sagt,
auch Briefwahl
Europawahl,
machen.
Sondern dass man mitmacht und dass man auch irgendwie erklärt, wie schwierig. Manchmal ist ja Europa auch, seien wir ehrlich, ist es ja auch ein bisschen komplizierter. Das muss man dann vielleicht auch ein bisschen besser erklären und zeigen, was steckt eigentlich dahinter.
Ja, und wir haben viele junge Menschen, ab 16 darf gewählt werden. Ich bin immer erstaunt, dass manche sagen, man ist viel zu jung dafür.
Also ich hatte jetzt einige Schulpodiumsdiskussionen, da ging es aber gut zur Sache.
Ja.
Da habe ich auch gemerkt, Mensch, die haben richtig Lust, die freuen sich richtig, wählen zu können, haben sich ganz intensiv beschäftigt mit vielen Fragen.
Und haben Lust, das nicht mehr zu erleben, was ihre Eltern und Großeltern erlebt haben.
Absolut.
Und dann gibt es keine Party mehr nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss in Mallorca. Da darf man dann wieder irgendwie ins Sauerland fahren.
An
ist
Nordsee.
Auch schön. Also für die das jetzt als Rheinländerin, ist das natürlich immer ein guter Vergleich. Aber das muss man klar machen, was das letztlich bedeutet für die Ausbildung, fürs Studium.
Ja.
Wir wollen ja auch gerade Schülerinnen und Schüler sozusagen das Erasmus-Programm, dass die eben auch einen einfacheren Schüleraustausch haben. Also es gibt gute Gründe, aber wir müssen uns an alle wenden. Die Jungen registrieren das und die sich an Europa gewöhnt haben, an Frieden und Freiheit, muss man daran erinnern, dass das kein Geschenk ist, es ist nicht vom Himmel gefallen, das wurde über Generationen erarbeitet und kann mit einem Wumms wieder kaputt sein.
Ja, und weil wir vielleicht für den einen oder anderen, der noch nachdenkt, was soll er wählen, will er überhaupt wählen gehen und so weiter und so fort, oder der einfach unseren Podcast so gerne hört und mal zu einem Thema was hören will, da kann man auch an uns beide oder ich meine, wir schreiben es in, sonst kommt bei Social Media kommt immer, schreibt es uns in die Kommentare.
Ja, aber ihr könnt euch melden.
Könnt euch melden und dann nehmen wir Themen zum Beispiel Vorschläge, aber vielleicht hat auch jemand irgendwie einen Vorschlag für den nächsten Streich oder für
die nächste Kategorie.
Oder für die nächste Kategorie.
Vielleicht die Abteilung 5 Minuten
oder welches,
Lachen.
Oder welches Land man machen will. Ich habe auch schon mal überlegt, ob wir kennst du diesen Zeit alles gesagt Podcast?
Ja.
Wann bist du da eigentlich mal? Habe ich mich schon gefragt, können wir mal überlegen. Aber da gibt es
ja
dieses. War ich
da noch nicht?
Da gab's,
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Da gibt es ja dieses Spiel mit dem, wo man so diese, vielleicht können wir das auch nochmal spielen. Also, egal
wir
was.
Wir
sind kreativ,
absolut.
Voll da, wir machen alles mit.
Ja, wir machen fast alles mit.
Fast alles mit.
Also die letzten Moment entscheiden wir dann doch, aber grundsätzlich sind wir zutiefst basisdemokratisch.
Genau.
Und wenn ihr das hört, dann lasst mal rüberwachsen, was ihr gut findet. Und ich glaube, ein Podcast endet auch immer mit irgendeinem Musikstück.
So
die Kategorie könnte man natürlich auch aufnehmen. Wir können mal gucken, was da kommt.
Genau. Also wir machen hier
solange
quasi,
wir beide nicht zusammen singen müssen, ist es okay.
Also, ja, das wäre das.
Ja, vielleicht könnten wir das, aber wir wollen ja
aber wir wollen nicht.
Nein, wir wollen nicht. Es muss auch noch ein Geheimnis geben.
Sehr gut.
Ob wir das können oder nicht.
Dann würde ich jetzt einfach sagen, das war Mats und
Moritz.